Die vier Touren dieser CD führen von Berlin hinaus in die weiten Landschaften Brandenburgs. Sind Sie bereit für die Geschichten, die es am Straßenrand zu entdecken gibt? Geschichten über einmalige Sehenswürdigkeiten, faszinierende Menschen und geheimnisvolle Ereignisse. Sind Sie bereit für die Bilder, die beim Hören und Fahren in Ihrem Kopf entstehen? Willkommen auf den Traumstraßen in Deutschland. Willkommen in Berlin und Brandenburg.
Die Wiege des Rundfunks.
Es ist Nacht in Königs Wusterhausen. Die Glühlampen hinter den Fenstern der Bürger flackern unruhig. Der Sender auf dem Funkerberg ist in Betrieb und bringt das Stromnetz des Ortes ins Schwanken. Noch ist Funkverkehr ein Wechselspiel per Morsezeichen zwischen je einem Sender und einem Empfänger. Ausgetauscht werden militärische Botschaften. Mithören ist streng verboten.
Ohne Geigen küsst man nicht.
Ein Kuss ohne Geigen, eine Schlacht ohne Pauken, ein Film ohne Musik, alles undenkbar. Schon immer ist Musik fester Bestandteil von Filmen. Anfangs geht es allerdings darum, das laute Brummen der Vorführgeräte im Saal zu übertönen. Ein Pianist spielt Stücke nach eigenem Gutdünken, was jedoch schnell als störend empfunden und abgeschafft wird. Weil die bewegten Bilder ohne Ton aber eine seltsame Wirkung entfalten, werden Filmerklärer eingesetzt, die während der Vorführung den Film kommentieren. Auch das funktioniert nicht. Als nächstes experimentiert man mit Schallplatten, die zu den Filmen abgespielt werden. Die Versuche scheitern an der mangelnden Synchronität von Bild und Ton. Langsam beginnen die Produzenten, Musik speziell für ihre Filme komponieren zu lassen, die dann im Vorführraum gespielt wird. Je nach Größe des Kinos, von einem einzelnen Pianisten oder von einem kompletten Orchester. In dieser Phase der Geschichte des Films gründen die Ufa-Studios 1918 in Babelsberg das erste Filmorchester Deutschlands. 10 Jahre später beginnt die Ära des Tonfilms. Früh stellt die Ufa ihre Produktionen auf die neue Technik um und wird zur stärksten Filmmacht in Europa und zur einzigen ernsthaften Konkurrenz für die amerikanischen Filmfirmen.
Der Absturz.
Es ist ein Traum, der die Menschheit seit Anbeginn fasziniert. Die Arme auszubreiten, loszulaufen und sich von den eigenen Füßen zu erheben. Lautlos in den Himmel aufzusteigen und dahin zu gleiten wie ein Vogel. Ohne Kraftaufwand über allem zu schweben und die Welt von oben zu betrachten. Der Traum vom Fliegen. 4000 Jahre lang ist er nur geträumt worden, bis ein Mann namens Otto Lilienthal sich daran macht, ihn wahr werden zu lassen.
Es kann deines Schöpfers Wille nicht sein, dich, Ersten der Schöpfung, dem Staube zu weihen, dir ewig den Flug zu versagen.
Überzeugt davon, dass der Segelflug, wie er ihn bei Vögeln beobachtet hat, nachzuahmen sein muss, widmet sich Lilienthal ausgiebig dessen Studium und veröffentlicht 1889 ein Buch über den Vogelflug als Grundlage der Fliegerkunst. Nach Abschluss der theoretischen Grundlagenforschung beginnt Lilienthal mit praktischen Versuchen. Einen über 6 Meter langen Weidenholzrahmen bespannt er mit gewachstem Baumwollstoff. Anfangs macht er Stehübungen gegen den Wind. Dann springt er von einem Sprungbrett und segelt 6 bis 7 Meter weit. Immer mehr verfeinert er seine Konstruktionen. Er ändert und versucht, ändert und versucht. Es ist nicht nur viel Arbeit. Es erfordert auch jede Menge Mut und Risikobereitschaft. Schnell gelingen dem Bastler Flugweiten von über 25 Metern. Er begibt sich auf die Suche nach einem geeigneten Flugplatz und findet den Gollenberg. Eine zu allen Seiten freie Anhöhe in den Rinnower Bergen bei Stölln. Es ist ein idealer Ort. Hier kann er gegen den Wind starten, egal aus welcher Richtung dieser weht. Und hier erlebt er seine größten Erfolge. Bis zu 250 Meter weit segelt er. Die Fotografien dieser Flüge sorgen in aller Welt für großes Interesse. Und Otto Lilienthal geht in die Geschichte ein. Als der erste Mensch, der sicher und wiederholbar ein Fluggerät beherrscht. Es ist ein sonniger Tag am 9. August 1896.
Der Schlangenkönig.
Tief im Inneren des Spreewalds war vor langer Zeit das Schloss des letzten Sorbenkönigs mit allen sich darin befindenden Schätzen beim Tod des Königs im Boden versunken. Genau an dieser Stelle wuchs ein Weidenbaum, der sich so hoch in den Himmel erstreckte, wie die Grube neben ihm tief in die Erde. Hier lebte der Schlangenkönig. Wie in jedem Jahr, in einer Frühlingsnacht, versammelten sich hier eine Unzahl von Schlangen im Gras unter dem Baum, die aus dem versunkenen Schloss emporkamen. Der Mond schien rund und voll. Und ein lauer Wind strich durch die Zweige. Der Schlangenkönig trug auf dem Haupt eine goldene Krone, besetzt mit vielen hundert Edelsteinen, in denen sich das Licht des Mondes brach. Das funkelte und glitzerte nur so nach allen Seiten hin. Ein wenig abseits beobachtete ein Müllerbursche, dessen Weg ihn zufällig hierher geführt hatte, wie die Versammlung der Schlangen beendet wurde und der Schlangenkönig sich auf den Weg zurück in sein unterirdisches
Wald des Wassers.
Es ist eine beeindruckende Naturlandschaft. Felder, Wald und Wiesen sind durchzogen von einem feingliedrigen Gewässernetz gigantischen Ausmaßes. Der Spreewald, ein fast 500 Quadratkilometer großes Biosphärenreservat, ist einmalig in Europa. Hier gibt es Dinge, die heute noch genauso sind wie vor vielen hundert Jahren. Kähne sind das wichtigste Transportmittel. Sie werden von den Einheimischen benutzt wie andernorts Fahrräder und Autos. Man fährt damit zur Arbeit, zum Lebensmitteleinkauf, zum Arzt in die Kirche und so weiter. Viele Inselgehöfte sind gar nicht anders zu erreichen.
Die Sänger von Finsterwalde.
Wir sind die Sänger von Finsterwalde. Wir leben und sterben.
Ein humoristisches Theaterstück mit diesem Titel wird Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin aufgeführt. In den Hauptrollen drei auffällig gekleidete Herren namens Pampel, Knarrich und Strippe. Ihr Entree besteht aus einem A-cappella-Liedchen, das zu einem völlig überraschenden Erfolg wird. Der Autor und erfahrene Theatermann Wilhelm Wolf schreibt daraus sofort den Marsch »Wir sind die Sänger von Finsterwalde«. Mit der Wahl des Namens Finsterwalde beweist Wolf seinen sicheren Instinkt für das Bühnengeschäft. Beim begeisterten Publikum in der Hauptstadt wird Finsterwalde schnell zum Synonym für die Provinz, mit ihren zwar liebenswerten, aber eben doch recht hinterwäldlerischen und skurrilen Typen. In Finsterwalde unterdessen ist man nicht sonderlich amüsiert, dass den komischen und weinseligen Figuren in Frack und Zylinder die eigene Heimat als Herkunftsort angedichtet wird. Doch der Humor siegt. Und schließlich wird das Lied auch hier gesungen.